Sie hören den Kurier.
Ich für meinen Teil, ich war die letzten 10 Jahre mit hundertprozentiger Begeisterung dabei und ich hatte immer enorme Freude an der politischen Arbeit. Und auch wenn es vielleicht dazugehört, in solchen Spitzenpositionen immer wieder mit Vorwürfen zu kämpfen zu haben, und ich weiß aus dem Inland von vielen Kollegen und vor allem auch aus dem Ausland von vielen anderen Regierungschefs, dass das für viele Normalität ist, Vorwürfen ausgesetzt zu sein. Aber wenn man es selbst erlebt, dann ist es doch etwas Kraftraubendes, etwas Zehrendes. Und es hat zumindest in mir meine eigene Flamme ein bisschen kleiner werden lassen.
Ex-Kanzler Sebastian Kurz zieht sich also gänzlich aus der Politik zurück. Die Leidenschaft hat in den vergangenen Monaten und Wochen abgenommen, sagt er. Damit beendet er heute nach 10 Jahren seine politische Karriere. In einer Kurier-Daily-Spezialfolge haben heute bereits Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon und stellvertretender Chefredakteur Richard Grasel eine erste Analyse abgegeben. Die Folge zum Nachhören findet ihr wie immer unter kurier.at/daily. Die große Frage ist nun natürlich, wie geht es weiter? Wer wird Bundesparteiobmann? Wird es wirklich wieder einen Kanzlerwechsel geben? Und was bedeutet dieser Rücktritt nun für die ÖVP und auch für die Bundesregierung? Darüber spreche ich gleich mit Politikberater Thomas Hofer. Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört den Kurier Daily Podcast. Seit heute ist es fix. Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz zieht sich aus der Politik zurück. Er war der jüngste Außenminister, der jüngste Bundeskanzler und jetzt auch der jüngste Ex-ÖVP-Parteiobmann. In seinem Statement heute sagt er, wenn er zurückblickt, empfindet er vor allem Dankbarkeit. Er sagt aber auch, dass Spitzenpolitik ein Wechselbad an Gefühlen sei.
Kurz geht.
Zum einen ist es wunderschön, wenn man etwas bewegen kann, und wenn man das Gefühl hat, etwas zu tun, das man für richtig erachtet. Gleichzeitig ist es aber so, dass man jeden Tag so viele Entscheidungen zu treffen hat, dass man schon in der Früh weiß, dass jeden Tag auch falsche Entscheidungen dabei sein werden. Und darüber hinaus steht man unter ständiger Beobachtung, wird täglich kritisiert und hat fast ein bisschen das Gefühl, gejagt zu werden.
Besonders viele Entscheidungen musste Kurz vor allem in der Corona-Pandemie treffen. Diese prägte ja seine zweite Kanzlerschaft. Und bevor wir jetzt gleich darüber sprechen, wie es nun nach seinem Rücktritt weitergehen wird, werfen wir noch einen Blick zurück auf seine politische Laufbahn. Den Anfang seiner politischen Karriere machte Sebastian Kurz in der jungen ÖVP. Von 2009 bis 2017 war er Bundesparteiobmann der JVP und Schlagzeilen machte er in dieser Zeit vor allem mit seiner Geilomobil-Aktion. Sein erstes politisches Mandat hatte er von 2010 bis 2011 als Mitglied des Wiener Gemeinderat und Landtag. Von 2011 bis 2013 war Kurz dann Staatssekretär für Integration und danach wechselte er für kurze Zeit in den Nationalrat. Dann folgten von 2013 bis 2014 4 Jahre als Minister für Europa, Integration und Äußeres. Kurz war damals erst 27 Jahre alt. Im Mai 2017 wurde er dann zum Parteiobmann der ÖVP gewählt. Nach seiner Übernahme färbt Kurz die eingestaubte ÖVP von schwarz auf türkis und verspricht einen neuen Stil. Mit der Liste Sebastian Kurz, die neue Volkspartei, tritt er zur Nationalratswahl 2017 an. Die Wählerinnen und Wähler kann der Politiker mit seinem jugendlichen Stil überzeugen. Er feiert damals mit 31,47% und damit mit einem Plus von 7,48% einen klaren Wahlerfolg. Es folgt eine türkis-blaue Koalition. Am 18. Dezember 2017 wird die Bundesregierung Kurz 1 angelobt. Fast 2 Jahre später zerbricht die Koalition dank dem Ibiza-Skandal. Kurz sagt damals, genug ist genug und beendet am 18. Mai 2019 die Zusammenarbeit mit der FPÖ. Wenig später war auch Kurz als Kanzler Geschichte. Zumindest erstmal, denn durch ein Misstrauensvotum des Nationalrats wurde er seines Amtes enthoben. Das war damals übrigens der erste Misstrauensantrag in der Geschichte der Zweiten Republik, der erfolgreich war. Kurz stellte sich dann erneut der Wahl und trat im Jahr 2019 wiederum als Spitzenkandidat für die ÖVP an. Und auch bei dieser Wahl lag die ÖVP klar auf Platz 1. Gemeinsam mit den Grünen bildeten sie eine Koalition und Kurz war zurück im Kanzlersessel. Seine zweite Kanzlerperiode war vor allem durch die Corona-Pandemie geprägt. Doch auch dieses Mal sollte es nicht allzu lange dauern, bis Kurz den Kanzlerposten wieder abgibt. 2021 nahm die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, kurz WKStA, Ermittlungen auf. Unter anderem auch gegen Kurz wegen des Verdachts von Korruption. Am 9. Oktober gibt er daraufhin seinen Rückzug als Bundeskanzler bekannt. Er nennt es einen Schritt zur Seite und Alexander Schallenberg übernimmt als eine Art Pausenfüller. Nur knapp 2 Monate später, also am heutigen 2. Dezember, erklärt Kurz nun seinen Rücktritt von allen politischen Ämtern. Die Ermittlungen der WKStA hätten auch dazu beigetragen, dass seine Leidenschaft für die Politik ein Stück weit weniger geworden ist, sagt Kurz heute in seinem Statement. Weiter sagt er:
Ich bin weder ein Heiliger noch ein Verbrecher. Ich bin ein Mensch mit Stärken und Schwächen, mit Fehlern und Erfolgen und allem, was sonst noch dazugehört. Und gerade weil es Vorwürfe gegen mich gibt, die seit einigen Monaten im Raum stehen, ist mir wichtig, auch noch einmal festzuhalten, ich freue mich persönlich auf den Tag, auch wenn es Jahre dauern kann, wo ich bei Gericht auch beweisen kann, dass die Vorwürfe gegen meine Person schlicht und ergreifend falsch sind.
Bis wir erfahren, wie es mit den Ermittlungen rund um Kurz weitergeht, wird es wohl noch dauern. Wir wollen jetzt aber wissen, wie geht es nach seinem Rücktritt weiter? Wer wird neuer Parteiobmann? Wird es tatsächlich auch einen Kanzlerwechsel geben? Und was hat das alles für die ÖVP und auch für die Bundesregierung zu bedeuten? Um darüber zu sprechen, bin ich jetzt mit Politikberater Thomas Hofer verbunden. Hallo, Herr Hofer.
Schönen guten Tag, Frau Bartosch.
Herr Hofer, heute hat Sebastian Kurz seinen Rücktritt aus der Politik bekannt gegeben. Warum passiert der Rücktritt genau heute und wie plötzlich war dieser Rücktritt wirklich?
Nun, ich glaube, es war tatsächlich überraschend, dass es heute passiert ist bei Sebastian Kurz. Damit haben, glaube ich, auch innerparteilich nicht alle gerechnet. Aber der grundsätzliche Schritt in diese Richtung, der hat sich natürlich schon abgezeichnet, weil völlig klar war, dass diese Linie nicht zu halten ist. Es war einerseits natürlich damit zu rechnen aus Sicht der ÖVP, dass da weitere Chats an die Öffentlichkeit kommen. Und selbst wenn Sebastian Kurz noch einmal angetreten wäre für die ohnehin schon sehr ramponierte Partei und selbst wenn er noch einmal, und ich hätte es ja bezweifelt, aber eine relative Mehrheit zustande gebracht hätte, wer hätte ihn denn mit diesen Vorwürfen mitten oder vor Verfahren wirklich zum Kanzler gewählt? Also da war klar, dass sich das kaum ausgehen wird, dass die ÖVP da also mit ziemlicher Sicherheit nicht in Regierungsverantwortung bundespolitisch bleiben kann. Und dann hat man eben, und ich glaube, das ist bei ihm auch erst gesickert, diese Botschaft, natürlich gesehen, wie in der Partei immer mehr von ihm abgerückt sind. Vielleicht nicht öffentlich, aber doch indirekt. Und insofern war dieser Schritt dann logisch. Und ja, diese private Geschichte und die private Belastung, die eine solche Situation natürlich auch darstellt, die hat wohl das Übrige dazu getan. Und deswegen, glaube ich, kam es jetzt dann zu dieser, wie gesagt, vom zeitlichen her doch überraschenden Zuspitzung. Inhaltlich und was die politischen Umstände angeht, glaube ich, war es das eben nicht.
Jetzt ist natürlich die große Frage, was erwartet uns jetzt in den nächsten Tagen? Wie wird es da weitergehen?
Und ich erwarte, man muss aufpassen, was natürlich Prognosen angeht bei konkreten auch Ministernamen und so, aber ich gehe schon davon aus jetzt, dass Karl Nehammer nicht nur Parteichef werden wird, sondern auch der nächste Bundeskanzler. Dem geschuldet, was ich gerade gesagt habe, ist natürlich auch, dass Alexander Schallenberg immer, und ich will ihm damit nicht zu nahe treten, immer ein Übergangskandidat war, der jetzt wohl nie wirklich die Ambition hatte, da selber Kanzler zu werden. Insofern war da sicherlich die Überlegung einiger Kurzgetreuen, die, dass sie gesagt haben, gut, der wird dann den Sessel auch rasch wieder räumen, wenn es dann soweit ist. Und insofern gehe ich davon aus, dass er das auch jetzt tut. Er ist einfach Außenpolitiker, das ist da, wo er groß geworden ist und deswegen wird er dabei bleiben, nehme ich mal an, oder wieder zurückkehren in diese Richtung. Und Nehammer ist natürlich ganz anders innenpolitisch verankert. Sie dürfen nicht vergessen, auch seine Verankerung in der wichtigsten Landesgruppe der ÖVP, nämlich in Niederösterreich. Und insofern glaube ich und gehe davon aus, dass dieser Schritt erfolgen wird. Ich rechne selber auch damit, dass es eine größere Regierungsumbildung geben wird auf Seiten der ÖVP. Ein neuer Kanzler, der sich auch als künftiger Spitzenkandidat der ÖVP versteht, und ich gehe davon aus, dass Karl Nehammer das so sieht, der muss sich natürlich auch ein eigenes Team zusammenstellen. Das heißt jetzt nicht, dass er alle Ministerinnen und Minister ablösen wird, aber er braucht da schon seine eigene Handschrift. So, und dann sind wir noch beim Koalitionspartner bei den Grünen. Die haben ja auch schon heute signalisiert, dass sie mit Nehammer grundsätzlich können. Da gab es zwar Konflikte, Stichwort Abschiebungen von Kindern, aber es ist an sich eine Gesprächsbasis vorhanden und insofern gehe ich davon aus, trotz aller Gerüchte, die da herumschwirren, Stichwort fliegender Wechsel zur SPÖ, halte ich für unrealistisch, das wird die SPÖ nicht machen, dass es eben da zu einer Fortsetzung der aktuellen Koalition, aber eben personell auf ÖVP-Seite sehr stark rund erneuert kommen wird.
Sie haben es gerade schon gesagt, fix ist natürlich im Moment noch nichts, aber es wird immer wahrscheinlicher, dass Nehammer als Nachfolger sowohl als Parteichef als auch als Kanzler folgen wird. Wann wird sich das denn alles wirklich entscheiden? Wann wird das fix sein? Und Sie haben es gerade auch schon angesprochen, da wird sich auch rundherum noch einiges tun. Welche Rochaden sind denn da möglich? Was denken Sie da? Es ist noch nicht fix, aber was ist denn da sehr wahrscheinlich?
Ja, wir sind eben noch sehr im Spekulativen. Ich glaube auch, dass es jetzt noch nicht feststeht, wie eine künftige Ministerliste ausschaut. Natürlich gibt es einige potenzielle Ablösekandidatinnen und Kandidaten. Das ist so. Es wird sicherlich in diesen Stunden bis natürlich zur entscheidenden Gremiensitzung dann in der ÖVP morgen noch einiges an unterschiedlichen Szenarien geben. Das ist meistens so in einer solchen Phase, dass ich das bis zum Schluss dann noch irgendwie setzen muss und dass es dann noch Veränderungen geben kann. Aber natürlich ist klar, wie gesagt, dass eine seiner Überlegungen wohl die sein wird, und das hatte der Kurier ja auch schon sehr früh auf seiner Website, dass man sich überlegen muss, wer ist aller noch potenziell in einer Chat-Affäre verwickelt? Was wäre also sozusagen ein Problem zukünftig in diese Richtung? Und natürlich geht es auch darum, da eben eine eigene Handschrift zu zeigen und durchaus auch eigene und neue Akzente zu setzen. Denn ansonsten hieße es wieder in den Medien und bei Kommentatoren, das ist sozusagen nur der neue Kopf und es ändert sich sonst gar nichts. Inhaltlich gehe ich zwar davon aus, dass Nehammer natürlich, gerade was die sicherheitspolitische, auch beim Thema Zuwanderung gehe ich davon aus, dass er da nicht groß was ändern wird in Richtung Kurzlinie. Da wird er sicherlich on message bleiben, gar keine Frage. Aber er braucht einfach natürlich, wenn er sich diese Jobs antut, natürlich einen Aufschlag, wo es dann auch heißt, okay, er hat jetzt da tatsächlich umgekrempelt. Im Gegensatz natürlich auch zu Alexander Schallenberg, denn der hat ja versucht, das eben gerade nicht zu machen und hat sich eben zumindest ein Stück weit als Statthalter wohl verstanden. Und das kann Nehammer, wenn er eben für sich das definiert, dass er auch der nächste Spitzenkandidat ist und die ÖVP muss das jetzt machen, dann ist es ohnehin schon ein chaotischer Eindruck, den man da erweckt, wenn jetzt da der dritte Kanzler in relativ kurzer Abfolge nominiert wird von der ÖVP, kann sich nicht leisten, dass es da gerade in diesen Zeiten, Stichwort Pandemie und andere schwierige inhaltliche Ausgangslagen, dass da weiterhin der Eindruck der Instabilität oder des Chaos steht.
Sie haben jetzt gerade schon die inhaltliche Linie von Nehammer ein bisschen angesprochen. Christian Hafenecker von der FPÖ schreibt heute auf Twitter, wenn Nehammer übernimmt, dann ist klar, Black ist back. Also sprich, die türkise Linie soll dann Geschichte sein. Franz Schnabel, Landesparteiobmann der SPÖ Niederösterreich, sieht das anders. Er twittert, wenn Nehammer übernimmt, dann übernimmt Türkis von Türkis. Wie schätzen Sie das ein?
Nun, es ist natürlich von beiden ein bisschen was richtig. Die Geschichte ist natürlich so, dass Nehammer schon, wenn nicht von Beginn weg im engsten Team war, aber doch sozusagen in dieser auch türkisen Periode, auch wenn sie dann nicht wahnsinnig lang gewährt hat, unter Sebastian Kurz oder mit Sebastian Kurz, da natürlich schon politisch aufgestiegen ist. Das heißt, eine gewisse Verbundenheit gibt es da schon. Aber natürlich ist richtig, dass, und das stimmt auch schon für die letzten Wochen und Monate, spätestens seit Oktober, eigentlich schon davor, dass natürlich die alten Strukturen in der ÖVP da wieder das Ruder übernommen haben. Die waren nie weg. Ich habe das auch nie geglaubt. Ich habe immer gesprochen von einer Hybridlösung, die Kurz da angestrebt hat. Ja, er war ein sehr starker mit vielen auch Instrumenten ausgestatteter Bundesparteiobmann. Er hat die Partei auch dazu gezwungen 2017, weil sie ihn brauchte wie ein bisschen Brot für den heraufdrehenden Nationalratswahlkampf damals. Aber es war immer klar, dass Landesorganisationen, dass auch Bünde weiter stark bleiben in der ÖVP. Und diese Macht, die wird jetzt natürlich wieder deutlich spürbarer. Ich nehme nicht an, dass es dieselben Kompetenzen, jedenfalls faktisch hinter den Kulissen, für seine Nachfolgerinnen und Nachfolger, ich gehe jetzt gleich noch weiter in die Zukunft, geben wird. Das war eine spezielle Situation 2017 und insofern stimmt es schon. Natürlich, die ÖVP-Strukturen waren nie weg, aber sie sind jetzt natürlich wieder viel sichtbarer und das hat man eben schon auch in dieser gesamten innenpolitischen Aufladung der letzten Wochen schon gesehen. Also hat man ja auch bemerkt, wie einige abgerückt sind, auch von Kurz und wie sich da natürlich die Landesparteien dann auch sofort Gedanken gemacht haben, wie man auch bundespolitisch weiter relevant bleibt und weiter in der Regierung bleibt, ob mit oder ohne Kurz.
Mhm. Kurz hat ja zwei Wahlen ganz deutlich gewonnen. Bei seiner heutigen Rücktrittsrede hat er gemeint, dass der Eindruck, dass der Erfolg der ÖVP in den letzten Jahren nur an einer Person, also sprich an ihm hängen würde, sei falsch. Wie sehen Sie das? Würden Sie das auch so sagen? Beziehungsweise was bedeutet der Rücktritt von Kurz jetzt für die ÖVP als Partei?
Natürlich ist das ein Schock und das ist ein massiver Einschlag. Das war es ja schon im Oktober und auch davor ist ja der Glanz schon deutlich gebröckelt. Ja, es ist nie nur einer, das ist schon wahr, aber natürlich ist auch klar, dass weder Nehammer noch sonst jemand in der ÖVP jetzt eine Art Sebastian Kurz 2 ist. Das heißt, in diese, wählertechnisch gesprochen, lichten Höhen sofort wieder vordringen zu können oder wollen kann man es vielleicht schon, aber können wird man es nicht, das ist illusorisch natürlich. Das wird so nicht spielen. Für die ÖVP geht es darum, sich jetzt auf deutlich, deutlich niedrigerem Niveau einmal zu stabilisieren, zu fangen. Denn das, was man aktuell abgeliefert hat, auch in der Pandemiebekämpfung, das war natürlich ein schwerer Schaden am eigenen Image. Und da muss man jetzt versuchen, wieder ein wenig mehr an Berechenbarkeit reinzubringen. Man kann auch keine, im Übrigen, keine großen Gelüste in Richtung sofortiger Neuwahlen haben. Das hängt nicht nur mit der Pandemie zusammen, sondern eben auch mit den eigenen Umfrageergebnissen, die einfach derzeit eher desaströs sind. Und insofern hat Kurz da natürlich nicht ganz recht. Natürlich war er der Einbootgeber 2017 und 2019, zuletzt nicht mehr. Er hätte, wenn er jetzt angetreten wäre, dramatische Verluste auch hinnehmen müssen, auch er. Also sein Glanz ist verblasst. In Wahrheit war es so, die ÖVP konnte nicht mehr mit ihm und ohne ihn auch nicht so recht. Nicht? Also da muss man sich in der ÖVP natürlich darauf einstellen, dass man möglicherweise nach einer nächsten Wahl, wann auch immer die dann sein wird, vielleicht dann nur mehr als Juniorpartner in Frage kommt. Das ist jetzt zu früh, wirklich in diese Richtung zu prognostizieren. Aber derzeit steht die Partei alles andere als gut da. Und mehr, man muss eben versuchen, da jetzt unter Beibehaltung einiger inhaltlicher Positionen, wie zum Beispiel in der Sicherheitspolitik, in der Migrationspolitik, da quasi vom Potenzial, vom ehemaligen, muss man sagen, Potenzial des Sebastian Kurz rüber zu retten, was rüber zu retten ist.
Mhm. Wir haben vorher schon ganz kurz darüber gesprochen, dass es wohl eine groß angelegte Rochade geben wird, auch bei den Minister und Ministerinnen. Aber es ist noch nicht so lange her, da haben die BundesministerInnen gesagt, wenn Kurz geht, gehen Sie auch. Glauben Sie, wird das jetzt bei dem einen oder der anderen vielleicht auch der Fall sein?
Naja, ob man das dann so freiwillig macht, das ist eine zweite Geschichte. Natürlich war das damals, und das hat auch damals nicht gehalten im Übrigen, nicht? Denn als man das gesagt hat, war es ja dann knapp danach gleich auch anders. Natürlich ist es so, dass alle aktuellen Ministerinnen und Minister in dieser Position sind von Kurz ins Gnaden. Das ist klar. Für Sebastian Kurz war es immer wichtig, dass da die einzelnen Minister und Ministerinnen nicht allzu sehr strahlen, dass da eben alles auf seine Person auch fokussiert ist. Das war es auch von der Kommunikation her. Das war sehr, sehr strikt und sehr, sehr straff organisiert. Und insofern ist es richtig, dass Loyalität sozusagen das größte Markenzeichen wohl war vieler Ministerinnen und Minister. Ob man jetzt wirklich hergeht und von sich aus als Minister oder Ministerin im aktuellen Kabinett und sagt, bitteschön, wenn Kurz weg ist, bin ich auch, das wage ich zu bezweifeln. Aber es ist völlig klar für Karl Nehammer, er muss eine eigene Handschrift beweisen und einfach zeigen. Er kann natürlich und wird sicherlich auch einige inhaltliche Positionierungen, wie zum Beispiel in der Sicherheits- und Migrationspolitik, weiterziehen. Davon ist fix auszugehen. Aber er muss schon auch zeigen, dass er eine eigenständige politische Persönlichkeit ist. Das hat Schallenberg nicht gemacht. Das war auch nicht unbedingt sein Auftrag und auch nicht sein Ansinnen. Aber Nehammer muss es sehr wohl machen. Wie gesagt, wenn er selber, und davon gehe ich jetzt aus, dass die ÖVP jetzt doch jemanden nominiert, mit dem sie auch in die nächste Wahl gehen will, dann braucht es diese Handschrift. Dann muss man sich möglicherweise eben von dem einen oder der anderen trennen, um natürlich da auch einen Neustart in der Bevölkerung glaubwürdig vertreten zu können. Das Image ist ohnehin ramponiert genug. Das wird ohnehin eine sehr, sehr schwere Übung. Aber es ist eine, die man jedenfalls unternehmen wird müssen.
Mhm. Politisch tut sich in diesen Tagen einiges. Gestern erst hat Bundesministerin Leonore Gehwessler bekannt gegeben, dass der Lobautunnel nicht gebaut wird. Heute lässt dann Sebastian Kurz eine politische Bombe platzen. Was heißt denn das jetzt alles für die Koalition?
Nun, die Koalition steht natürlich grundsätzlich auf wackeligen Füßen. Das ist ja völlig klar. Das ist nicht erst seit gestern oder heute so, sondern das war ja auch die letzten Wochen und Monate schon so. Aber, und das ist ein großes Aber, es kann jedenfalls die ÖVP und wohl auch nicht die Grünen ein gesteigertes Interesse daran haben, jetzt vielleicht auch noch am Höhepunkt der Pandemie, den bisherigen zumindest, dazu zu Neuwahlen zu rufen. Das kann man sich derzeit nicht leisten. Wie gesagt, es gibt durchaus Überlegungen, zum Beispiel in Teilen der ÖVP, in Richtung eines fliegenden Koalitionswechsels zu den Sozialdemokraten. Das wird es aber aus meiner Sicht nicht spielen. Das kann die SPÖ nicht machen. Das wäre auch fatal für die Sozialdemokratie. Und insofern ist man da ein bisschen aneinander gekettet, nicht? Und man wird ganz sicherlich von ÖVP-Seite auch weiterhin mit einer deutlich selbstbewussteren Grünen Partei zu tun haben. Die ist einfach jetzt eine andere, als sie zu Beginn dieser Koalition war. Erinnern Sie sich, da wurde ja wurden die Grünen ja oft am Nasenring durch die politische Arena geführt, bei verschiedensten Themen von der ÖVP. Jetzt gibt es ein neues Selbstbewusstsein. Gerade mit den klimapolitischen quasi Aufregerthemen vom Klimaticket bis zur CO2-Bepreisung bis zuletzt eben zur Absage einiger Straßenprojekte inklusive des Lobautunnels. Das alles ist natürlich jetzt schon eben Ausdruck dieses neuen grünen Selbstverständnisses, inklusive eben auch der, sage ich mal, Anti-ÖVP-Linie, was die Justizkausa angeht. Also da gibt's mehr als genug Themen, an denen das scheitern kann. Das ist richtig. Aber auf der anderen Seite spricht schon auch machtstrategisch und von der Überlegung der wahltaktischen her einiges dafür, dass diese Koalition doch noch ein Zeitperl hält. Wie lange das genau sein wird, diese Prognose trauen sich möglicherweise nicht einmal die tatsächlich Beteiligten vollinhaltlich zu.
Wir warten also gespannt, wie es da weitergeht. Herr Hofer, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
So schätzt also Politikberater Thomas Hofer die derzeitige Situation ein. Vizekanzler Werner Kogler hat sich heute natürlich auch zu Wort gemeldet und wünscht Sebastian Kurz alles Gute für die Zukunft. Bei seiner Pressekonferenz ist er natürlich auch gefragt worden, was er zu Karl Nehammer zu sagen hat.
Ich möchte zum Ausdruck bringen, dass ich mit Karl Nehammer eine gute Arbeitsbasis habe, eine gute Gesprächsbasis und ihn schon seit den Regierungsverhandlungen weg persönlich sehr schätzen gelernt habe. Aber wie gesagt, das sind alles Entscheidungen der ÖVP. Das grüne Regierungsteam wird mit Sicherheit das gleiche bleiben. Es ist ein hervorragendes Team und möchte auch zum Ausdruck bringen, dass man wieder mal sieht, dass die Grünen hier für Stabilität mit anderen zusammen in dem Land sorgen.
Über alle Neuigkeiten halten wir euch natürlich auf kurier.at am Laufenden. Wie es jetzt mit Sebastian Kurz persönlich weitergehen wird? Auf diese Frage antwortete er bei seiner heutigen Pressekonferenz wie folgt.
Ich werde jetzt aufbrechen und meinen Sohn und meine Freundin aus dem Spital abholen. Vielen Dank.
Damit war es für heute von uns. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe, ihr hört auch morgen wieder rein.